Es hätte einen Verkaufsprospekt gegeben und der Berater hätte den Markt sondiert. Es war mir ein großes Anliegen, dass die gewählte Nachfolgeregelung sowohl meinen Mitarbeitern als auch unseren Kunden eine gute Perspektive bot. Mein Unternehmen hatte damals rund 50 Mitarbeiter. Dies beinhaltete Projekt- und wiederkehrende Servicegeschäfte. Das Unternehmen war wirtschaftlich erfolgreich und hatte gute Wachstumsaussichten, vor allem auch dank einer erfolgreichen Nischenpositionierung. Die Suche nach der passenden Nachfolgeregelung war nicht dringend, mir aber wichtig. Dann kam es jedoch anders. Die Kontaktaufnahme durch einen externen M&A-Berater im Namen eines interessierten Käufers griff meinen Zeitplan etwas vor. Nach den ersten Gesprächen mit dem Berater und aufgrund der erhaltenen Informationen war ich zum Schluss gekommen, dass eine Vertiefung der Gespräche im Sinne beider Unternehmen liegen könnte. Ich dachte mir, man kann sich ja mal anhören, was die Interessenten zu sagen haben. Vieles sprach für diesen Käufer. Es gab mehrere Gründe, warum ich auf das Fortführen der Gespräche einging. Erstens war es eine inländische Lösung. Viele unserer Kunden würden dies sicher als Bedingung für eine Fortsetzung der Mandate sehen. Zweitens schien sowohl die Firmengröße als auch die Firmenkultur zu passen. Es wurde mir aufgezeigt, welche interessanten Entwicklungsperspektiven sich für meine Mitarbeiter innerhalb eines konsolidierten Firmengebildes ergeben könnten. Und drittens sah ich die Portfoliosynergien. Der Käufer bot Leistungen an, welche wir unseren Kunden nicht anbieten konnten. Hier lag ein großes Wertschöpfungspotenzial. Umgekehrt verfügten wir über Kompetenzen, die einen Mehrwert für die Kunden des Käufers darstellen konnten. Es kam also zu einem weiteren Meeting, nun auch mit dem CEO der interessierten Firma. Die Chemie war von Anfang an da und die Firma erweckte den Eindruck, als würde sie gut zu uns passen. Es wäre der richtige Schritt, um wachsen zu können. Denn in der Vergangenheit hatten wir immer wieder gemerkt, dass wir bei gewissen Deals einfach nicht mitbieten konnten, weil wir zu klein waren oder nicht die breite Palette anbieten konnten, die der Kunde von uns erwartete. Mit jedem weiteren Gespräch bekam ich das Gefühl, dass dies ein guter Käufer und ein passender Partner für mein Unternehmen war. Neben all den Gedanken, was aus meinen Mitarbeitern und den Kunden werden würde, hatte ich natürlich auch noch den Kaufpreis im Hinterkopf. Ich hatte mir ausgemacht, dass ich entweder einen Mindestverkaufspreis erzielen könnte und dann verkaufen werde, oder der Verkaufserlös läge unter meiner Schmerzgrenze. In diesem Fall hätte ich meinen ursprünglichen Plan weiterverfolgt. Den Verkauf nämlich selbst aktiv anzugehen. Wie ich auf meinen Mindestverkaufspreis gekommen bin? Bauchgefühl. Zwar habe ich dann später mit meinem Treuhändler verschiedene Bewertungsansätze zur Errechnung des Unternehmenswertes herangezogen, aber das bestimmte für mich nicht die Untergrenze. Einige Monate später bekam ich dann ein Non-Binding Offer. Es lag zum ersten Mal offiziell ein Betrag auf dem Tisch. Der Betrag lag erfreulicherweise über meiner Schmerzgrenze, also akzeptierte ich das Angebot. Es begann die Phase der Due Diligence. Ich hatte schon im Vorfeld viele Fragen der M&A-Berater beantwortet und vor allem Finanzinformationen geliefert. Zu meinem Glück hatten wir die Buchhaltung ausgelagert, sodass ich unseren Treuhändler in die Thematik einweihen konnte. Er half mir, wo er konnte, aber viele gewünschte Informationen